Projekt Netzwerk Eisener Vorhang.
35 Jahre friedliche Revolution. Die demokratischen Umbrüche 1989 in europäischer Perspektive.
Ein Projekt des Grenzlandmuseums Eichsfeld in Kooperation mit der Bergschule St. Elisabeth Herbert Heidingstadt, dem Kurs Darstellung Gestalten des Jahrgangs 12 und dem Stadtradio Göttingen. Folge 3 DDR.
Guten Tag, mein Name ist Johannes. Nun widmen wir uns der Frage, wie die Ausgangslage vor der friedlichen Revolution 1989 in der DDR war. Wir wissen, alles hat eine Vorgeschichte. Dazu führen wir jetzt ein Kollegengespräch zur Ausgangslage vor den demokratischen Umbrüchen 1989. Hallo Valentin, du hast dich informiert. Ich würde gerne mit dir über die Situation in der DDR vor den großen Veränderungen 1989 sprechen. Wie sah es damals aus, bevor die Umbrüche begannen?
Hallo Johannes, das ist ein sehr interessantes Thema. Vor den Umbrüchen 1989 stand die DDR vor großen Problemen. Die Wirtschaft war in einem schlechten Zustand. Obwohl jeder einen Job hatte, gab es oft nicht genug Waren zu kaufen. Dinge des täglichen Bedarfs waren knapp und die Produkte, die es gab, waren oft von schlechter Qualität. Viele Menschen waren frustriert, weil sie sahen, dass in der Bundesrepublik Deutschland vieles besser lief. Politisch war die DDR sehr repressiv. Die SED war die führende Partei, hatte die totale Kontrolle und es gab keine freien Wahlen oder Meinungsfreiheit. Die Stasi, der Geheimdienst, überwachte die Bürger sehr genau. Wer das System kritisierte, musste mit harten Strafen rechnen. Deshalb haben die meisten Menschen ihre Unzufriedenheit nicht oft gezeigt, sondern eher im Stillen ihren Frust gehabt.
Das klingt nach einer schwierigen Situation. Gab es keine Möglichkeit für die Menschen, etwas zu ändern?
Nicht wirklich, zumindest nicht offiziell. Die SED ließ keine echte Opposition zu. Aber es gab immer mehr Leute, die mit der Situation unzufrieden waren. Sie sahen, dass in der Sowjetunion unter Michail Gorbatschow Reformen stattfinden, wie Glasnost und Perestroika, die mehr Offenheit und Veränderungen brachten. Viele in der DDR hofften, dass auch hier solche Reformen möglich wären. Doch die DDR-Führung wollte davon nichts wissen. Honecker und seine Leute lehnten diese Ideen ab, weil sie Angst hatten, ihre Macht zu verlieren.
Und wie haben diese Probleme die Stimmung im Land beeinflusst?
Die Stimmung wurde immer angespannter. Die Menschen waren müde von der ständigen Kontrolle und den wirtschaftlichen Problemen. Es gab immer wieder kleine Proteste, aber die meisten Leute trauten sich nicht, offen etwas zu sagen. Die Ablehnung der Reformen aus der Sowjetunion machte es nur noch schlimmer. Die Leute merkten, dass es in der DDR keine wirklichen Veränderungen geben würde, solange die SED an der Macht war.
Also waren die Leute schon vor den Umbrüchen 1989 unzufrieden?
Ja, absolut. Die Unzufriedenheit war weit verbreitet, aber die Menschen hatten das Gefühl, dass sie nichts dagegen tun konnten. Die wirtschaftliche Lage war schlecht und politisch war das Land erstarrt. Die angespannte Lage war die Ausgangssituation, bevor die großen Proteste und Veränderungen im Herbst 1989 begannen.
Danke, Valentin. Jetzt verstehe ich besser, wie die Lage vor den Umbrüchen war und warum es dann zu den großen Veränderungen kam.
Gern geschehen. Es war eine echt schwierige Zeit und die Unzufriedenheit hat dann schließlich zum Ende der DDR geführt.
Räumt die Stasi-Festung aus und macht schönen Wohnraum raus.
Stasi-Festung aus, Stasi-Festung aus, Stasi-Festung aus.
Stasi in die Produktion.
Produktion, Produktion, Produktion.
Kommt die D-Mark, bleiben wir. Kommt sie nicht, gehen wir zu ihr.
Gehen wir zu ihr, gehen wir zu ihr, gehen wir zu ihr.
Freie Reisen,
freie Reisen,
freie Reisen.
Kein Vertrauen den Wahlbetrügern.
Kein Vertrauen,
kein Vertrauen.
Wer SED wählt, wählt Massenflucht.
Massenflucht, Massenflucht, Massenflucht.
Wir haben im Grenzlandmuseum Eichsfeld in Teistung den Zeitzeugen Walter Preis aus Gernrode, geboren 1955, zu Gast. Er ist Diplom-Ingenieur und war aktiver Teilnehmer bei Friedensgebeten und engagierter Demonstrant im Herbst 1989 in Eichsfeld.
Und da haben wir das erste Mal gemerkt, dass es staatliche Kontrolle gibt, da hatte der an der Tür eine Klingel. Und wenn wir die Jugendstunden hatten, hat er die Klingel angeschaltet. Das heißt, wir wussten, wenn die Tür aufgeht, wenn es klingelt, kommt einer rein. Das war für uns so ein Schutz, damit wir nicht ausgehorcht wurden. Dann haben wir, ich habe eben über das Abi gesprochen, 1972 haben wir eine Fahrt nach Dresden gemacht. Klassenfahrt, waren in Dresden in der Jugendherberge und haben uns über die DDR echauffiert. Mit mehreren Mann haben da diskutiert und haben wir nicht gewusst, dass der Lehrer mit im Raum ist. Und am nächsten Tag hat uns der Lehrer an die Seite genommen. Wir haben sehr großes Glück gehabt, dass unser Klassenlehrer auch aus Breitenburg, das war ja bei euch. Und der hat gesagt, also Jungs, ich habe gestern nichts gehört. Aber wenn ich was gehört hätte, dann wärt ihr morgen nicht mehr in der Schule. Also die staatliche Kontrolle war nicht so, dass jetzt irgendeiner immer gesagt hat, ihr müsst und jeden Tag hat er irgendeine, sondern diese ganz kleinen Sticheleien, diese ganz kleinen Provokationen. Ich wollte, wie gesagt, zur Oberschule gehen. In der 8. Klasse musste man sich bewerben, musste Schule haben, hatte ich auch einen guten Lehrer. Der hat dann gesagt, Walter, komm mal her, du bist ja gar nicht in der FDJ. Ich habe gesagt, nee, bin ich nicht. Dann wirst du nicht auf die Oberschule gehen können. Also überleg das, wenn du ein Abitur machen willst, musst du in die FDJ. Ja, die Situation hat sich ja nicht 1989 so aufgebaut. Ist ja so langsam entstanden. 1989 war ja im Mai auch die Wahl. Und da haben wir von Kolping aus, wir hatten eine Kolping-Familie, hatten auch da, wo die Klingel war, haben uns versammelt und haben gesagt, wie können wir gegen die Wahl stimmen? Und da wusste man, wenn man dagegen stimmen wollte, musste man jeder mit einem Kuli das ankreuzen, mussten jeden abstreichen und mussten in die Wahlkabine stehen. Da haben wir mit 20 Mann gesagt, wir stimmen dagegen. Dann sind wir alle 20 Mann in die Wahlkabine gegangen, haben das durchgekreuzt, die haben uns alle böse angeguckt und dann sind wir abends zur Auswahl gegangen, zur Stimmenauszählung. Und schätzt mal, wie viele Gegenstimmen da waren. 8 oder 9. Jetzt hätte man eigentlich sagen müssen hier, das ist Betrug oder irgendwas, aber Demut haben wir damals im Mai noch nicht gehabt, sondern wir haben einfach gesagt, das ist ja Betrug worden. Wir haben uns schon so unterhalten, haben gesagt, wir haben doch alle gegengestimmt, nein, ihr seht doch hier und alles sowas. Also, und so hat sich das, dieser ganze Frust hat sich so langsam aufgebaut. Ja.
Reform
statt Massenflucht.
Wahl
sind
Polen
mit
SED
Machtmonopol.
Reform sind des Volkes Wille.
Egon schluckt diese Pille.
Für ein offenes Land
mit
freien Menschen.
Für
ein offenes Land
mit freien Menschen.
Hallo liebe Zuhörer, wir haben heute eine Kollegin hier am Telefon. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns hier am Grenzlandmuseum Eichsfeld in Teistung über die Veränderungen seit der Wiedervereinigung zu sprechen. Wie würdest du die Veränderungen beschreiben, die sich seit damals ergeben haben?
Hallo, sehr gerne. Ich stehe gerade da, wo damals die innerdeutsche Grenze verlief. Die Veränderungen sind wirklich enorm. Vor über 30 Jahren war hier eine der strengsten bewachtesten Grenzen der Welt. Heute ist das Gebiet offen und frei zugänglich. Früher trennte die Grenze nicht nur geografisch, sondern auch politisch. Die Wiedervereinigung hat diese Trennung aufgehoben und Deutschland wieder vereint, was zu großen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Veränderungen führte.
Was sind die größten Veränderungen, die die Wiedervereinigung mit sich gebracht hat?
Die größte Veränderung war die Integration der ehemaligen DDR in das politische und wirtschaftliche System der Bundesrepublik. Der Osten musste wirklich stark aufgeholt werden und es wurde viel in Infrastruktur und Modernisierung investiert. Politisch mussten die Menschen im Osten sich an Demokratie und Meinungsfreiheit gewöhnen, was ein sehr großer Schritt war.
Wie siehst du die politische Landschaft heute im Vergleich zu damals?
Heute haben wir eine stabile Demokratie, aber es gibt trotzdem noch Herausforderungen, wie den Aufstieg der AfD, besonders im Osten. Viele Menschen fühlen sich noch immer abgehängt. Die AfD nutzt diese Gefühle aus, was gefährlich für die Demokratie ist. Im Gegensatz zu damals gibt es heute eine Vielfalt an Parteien, aber auch die Verantwortung, die Demokratie zu schützen.
Ist die Wiedervereinigung noch immer ein laufender Prozess?
Die Wiedervereinigung war ein historischer Moment, aber der Angleichprozess zwischen Ost und West ist noch nicht abgeschlossen. Es bleibt wichtig, als Gesellschaft zusammenzuwachsen und die Demokratie zu stärken.
Wie wichtig ist es, dass Orte wie das Grenzlandmuseum Eichsfeld erhalten bleiben?
Sehr wichtig. Solche Orte erinnern uns an die Teilung und den Fortschritt seitdem. Sie helfen uns, die Bedeutung von Freiheit und Demokratie zu verstehen und sicherzustellen, dass wir aus der Vergangenheit lernen.
Vielen Dank für das Gespräch und deine Einblicke.
Danke dir, es war mir eine Freude, darüber zu sprechen.
Das war's mit der dritten Folge und unserer Reise in die Geschichte der DDR und der friedlichen Revolution von 1989. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Produzieren dieser Folge. Die Mauer ist gefallen, aber die Geschichte und die Lehren aus dieser Zeit bleiben und erinnern uns daran, wie kostbar Freiheit und Demokratie sind.
Geschichte ist lebendig und wir sind ein Teil davon. Macht's gut und bis zur nächsten Folge.